Adsdies das. 100% Social Media, 100% schlau. Der Adslab Podcast mit Themen rund um Facebook, Instagram, TikTok und mehr. Hier erfährst du, wie du mit Social Media deine Business-Ziele erreichst und dein Unternehmen erfolgreich vermarktest.
Okay, ihr Lieben, da sind wir wieder.
Der hallo, hallo.
Adsdies das Podcast. Heute ohne René, weil René hat gesagt, ich bin heiser, ich kann nicht, weil er war, ne? Aber wir haben was viel Tolleres dabei als René. Und zwar Rob. Das Krasse ist, Leute, Rob hat den ganzen Bums hier ja mitgegründet. Also Rob ist auch Adslab Co-Founder und eigentlich hat er auch, ne, ich wollte so eine Jubiläumssendung machen, hab gesagt, komm, so irgendwie Sendung 50 oder so, aber
fast.
Wir haben es fast. Was haben wir heute?
Ich sage erstmal kurz Hallo vielleicht an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen.
Na gut.
Ich bin Rob. Ihr kennt ja meine Stimme noch nicht und vielen Dank für die Einladung
ja.
Endlich.
Spaß. Nach 46 Folgen.
46 haben wir heute?
Ich glaube irgendwie sowas, ja.
Also
ja.
Rob, mein Lieber.
Ganz kurz, Rob ist ja aber auch schon Podcast-Star.
Ja, voll.
Bei OMR.
Du warst schon zweimal im OMR-Podcast, wir waren einmal auf LinkedIn live. Und ich habe gerade so, weil ich höre Robs Stimme gerade richtig intensiv in meinem Ohren. Du hast ja voll die Podcast-Stimme, Rob. Wusstest du das?
Also ich mag meine Stimme persönlich nicht, aber ich glaube, das geht vielen so da draußen.
Ja, ich finde, du hast eine krasse Stimme. Also Rob, erzähl mal ganz kurz, wer warst du vor 10 Jahren?
Oder? Genau. Also nochmal, hallo, ich bin Rob. vielleicht für die, die es nicht wissen, ich bin der Head of Design bei Adslab. Das heißt, ich kümmere mich um alles rund um das Thema Design.
Ja.
Und das Spannende ist vielleicht zu erzählen, was habe ich vorher gemacht und wie war so der Werdegang, was hat sich geändert.
Mhm.
Und genau, wer war ich vor 10 Jahren? Vor 10 Jahren bin ich aus dem Studium raus. Ich hatte vorher eine Mediengestalter-Ausbildung, habe alles, was Kameratechnik, Fotografie, die ganzen Software von Adobe kennengelernt. Mhm. Das war eine gute Schule, muss man sagen. Würde ich auch jedem empfehlen, der in die Richtung gehen möchte.
Wo war das?
Das war in Dresden, eine Mediengestalterschule.
Gibt es immer noch wahrscheinlich?
Ja, gibt es ganz oft. Die ging damals 2 Jahre, Medientechnik heißt das, mit Fokus auf Medientechnik. Mhm. Das gibt es auch in Richtung Malerei, sage ich mal, wer lieber die Sachen machen möchte. Und danach habe ich ein Studium angefangen, Richtung Game Design. Das wollte damals vor 10, oder ist ja schon über 10 Jahre her, das wollte jeder irgendwie machen. Ne? Mhm. Da kam das so auf 3D. Viele hatten Bock, in die Richtung zu gehen. Das habe ich dann auch studiert, habe einen Bachelor gemacht, aber habe mich dann im Endeffekt nach dem Studium dagegen entschieden, in die Richtung weiterzugehen, weil, ja, es ist schon ein sehr stressiges Business, muss man sagen, und hat mir da nicht so gepasst, genau.
Hat sich ja auch nochmal krass verändert, aber da müssen wir heute nicht aufgreifen, das ganze Game.
Ist eine komplett andere Geschichte, also es ist ein riesen Business, Game Design.
Voll.
Und habe mich dagegen einfach entschieden.
Und dann? Also dann?
Dann, genau, ich bin direkt, ich habe neben dem Studium und der Ausbildung, habe ich mich schon nebenbei selbstständig gemacht. Mhm. Hat immer so ein paar kleine Jobs schon bekommen, damals in Dresden. Und das lag mir ganz gut so, diese Selbstständigkeit. Das hat mir Bock gemacht, habe ich mich wohlgefühlt. Und bin dann nach Berlin gezogen, habe da ein Praktikum gemacht bei einer Strategieagentur. Also die haben quasi... Also es war keine Werbeagentur, sondern eine Strategieagentur, die haben das Ganze davor gemacht, sag ich mal. Bevor es an irgendeine Umsetzung von einer Kampagne geht, muss natürlich erstmal Analysen gemacht werden, eine Strategie aufgestellt werden. Da war ich dann und da gab es aber auch genug Arbeit für Designtätigkeiten, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und das Praktikum war vorbei, ich habe mich wohlgefühlt in Berlin und habe mich komplett selbstständig gemeldet und war dann Freelancer.
Crazy. Wie lange warst du Freelancer, bevor dann die Beauftragung von Eventbrite kam? Und Eventbrite ist da, wo wir uns dann ja kennengelernt haben. Wie lange warst du dann schon Freelancer, weißt du das? Man fühlt sich ja wie so ein alter Opa.
Also,
das waren 1997.
Die Frage ist ja, welches Jahr das war. Ne? Also
aber du warst dann schon Freelancer, du hast trotzdem noch für die Strategieagentur immer ein paar Aufträge bekommen. Und dort hat ja jemand gearbeitet, die dann wiederum zu Eventbrite kam und dich empfohlen hat. Die Josie, Shoutout an Josie, die jetzt, oh Gott, Josie ist Head of Marketing Dach bei HubSpot jetzt.
Ja.
Shoutout an die liebe Josie, dich müssen wir auch mal einladen, falls du das hier zuhörst. Und die hat ja, glaube ich, gesagt, weil wir dann bei Eventbrite, ne, Julian, wir haben dann gesagt, nee, gar nicht wir, das war nicht mal wir, das war sondern für White Paper War das das Erste, was du bei Eventbrite machen solltest? Genau. Whitepaper-Design?
Genau, Whitepaper-Design, also so klassisches Layout-Setzen von digitalen Magazinen. Ne? Also das hat man ja, ich glaube, nicht mehr ausgedruckt. Wobei es gab, glaube ich, eine Ausgabe, die wurde dann auch mal gedruckt. Aber im Endeffekt war das ein digitales PDF, was gestaltet werden musste entsprechend.
Ja.
Und das waren so die ersten Aufgaben von Eventbrite. Ja. Und ich müsste lügen, vielleicht war es 2018, 2017, als der erste Kontakt hergestellt wurde. So genau weiß ich das nicht mehr.
Boah.
Aber ich bin quasi 2012 in die Selbstständigkeit gegangen und könnt euch alle selber ausrechnen.
So, Julian, und wir hatten die Aufgabe, dieses White Paper, also Leads zu generieren mit diesem White Paper. Und anfangs haben wir eigentlich, ich glaube, übelst auf Stockmaterial einfach gesetzt, ne?
Ich glaube, Stockmaterial, und wir hatten immer, keine Ahnung, so eins mit so einem Mockup von dem Paper, ne? Ein so ein Still.
Aber hat das nicht dann schon Rob gebaut?
Das hat auch Rob gemacht.
Ich wollte gerade sagen, du hast dann so schon mal angefangen, zumindest, dass wir das Mockup hatten und gesagt, hey Rob, wir brauchen einmal das PDF auf einem orangen Hintergrund. Da konnte man ja selber noch gar nichts. Da gab es kein Canva, nichts. Also ich konnte das gar nicht.
Und es gab halt null Ansprüche an Creatives. Ja. Also eigentlich hat nur so der Text gezählt. Es war so das, ne, so der Text, die Caption, und dann irgendwie
kann sein.
Caption, also Anzeigentext oder halt irgendwie einen Text auf dem Creative. Aber der Rest war egal, ob es irgendwie so ein passendes Bild
irgendwie.
Und das war damals tatsächlich mein allererster Kontakt zu diesem ganzen Thema, wo wir heute stehen.
Ja,
also meine ersten Creatives.
Ja, richtig.
Ich kannte das Business überhaupt nicht, muss man sagen.
Ja.
Klar kannte ich die Werbung, ne? Ich war selber auf Social Media.
Mhm.
Aber ich kannte das ganze Business, was dahinter steckte, die Formate und pipapo, was da möglich ist, kannte ich gar nicht. Und das waren tatsächlich die ersten Creatives, die ich gebaut habe.
Vielleicht da noch spannend, wie war das für dich, wenn wir dann gesagt haben, so, hey Rob, das und das Creative funktioniert nicht, oder hey, kannst du uns von dem gleichen Bild nochmal mit 5 anderen Hintergründen bauen? Das muss ja für dich dann auch so weird gewesen sein, so, hä, wie mein Design funktioniert nicht, was soll das, oder?
Ich glaube, ganz am Anfang war das noch nicht mal so, dass wir irgendwelche Tests gemacht haben, sondern da ging es.
Wir schon.
Da ging es nur darum, mach mal.
Ja.
Und ich weiß noch, das Erste, als ich da so ein bisschen reingekommen bin, vielleicht nochmal so als Hintergrund, das waren ja so Illustrationen, die es schon gab, die in Illustrator frei rumlagen. Also man konnte an den Illustrationen auch rumbasteln, und da hatte ich die Idee, statt immer nur die Stills zu machen, mal eine Animation zu machen, also ein Videoformat.
Das war der Gamechanger.
Ja, und vielleicht nochmal, man sollte sich jetzt hier vielleicht nochmal klar werden, das war die ganze Zeit, also das war eine Zeit vor TikTok, ne?
Mhm.
Also da gab es sowas wie UGC noch gar nicht.
Nee.
Und die ersten Videoformate in dem Bereich waren vielleicht Animationen, die Zeit der Animation.
Mhm.
Weil große Videoproduktion, wie man es aus dem TV kennt, ich glaube, das hat kaum jemand in dem Bereich, also für Social Media gemacht. Also, oder nur die es leisten konnten.
Ja, genau.
Deswegen war Animation eine Möglichkeit, ein Videoformat oder Bewegtbild zu machen. Und da Eventbrite die ganzen Illustrationen hatte, hatte ich so die Idee, eigentlich kann man eine coole Animation draus machen. Und ich weiß noch, da gab es dieses Star Wars Cover mit so einem Laserschwert, und das fand ich so cool, weil ich selber Fan bin, dass ich so eine ganz kleine, schnelle Animation nur draus gemacht hatte, um einfach auch mal was anderes als immer nur die Stills rauszufeuern.
Ja,
fand ich cool.
Voll, ich glaube, das war sogar der All-Time-Best-Performer. Also das war das Krasse, weil als Rob mir das geschickt hat, ich war dann so, oh mein Gott, was sehe ich hier? Das war, glaube ich, so, möge die Social-Media-Macht mit dir sein. Und dann kam so animiert so ein, oh Gott, jetzt darf ich mich nicht blamieren, was war das?
Das war ein Jedi.
Wollte ich sagen. Und dann kam so das Laserschwert, so, hat so kurz so animiert, aufgeleuchtet. Und dann kam nur so, möge die Social-Media-Macht mit dir sein, lade dir jetzt das Paper runter. Und das war halt so, krass, warte mal, wir können ja auch Video benutzen, oder wir können auch quasi das so promoten. Das war echt ein Gamechanger, weil vorher haben wir gedacht, na, vielleicht reicht es ja einfach, das PDF zu zeigen und kurz mal Inhalt zu machen. Genau dazu, Eventbrite selber hat dann in den USA immer hochwertige Videos von Veranstaltungen gemacht, und wir haben das dann halt irgendwie versucht zu nutzen als Ads, aber es hat nie funktioniert. Also vor allem nicht für einen Download von einem Paper, da kannst du nicht irgendwie ein tolles Video sagen und dann sagen, ja, und übrigens, wir haben hier ein Social Media Paper. Das hat die Leute nicht überzeugt, aber dieser Jedi, und dann, oh Gott, ich
kann mich noch erinnern an ein anderes Videoformat, wo wir durch Caroline Preuß draufgekommen sind, die halt immer ihre PDFs ja auch dann so durchblättert.
Einfach, bam.
Das haben wir dann auch irgendwann mal gemacht.
Das war so das erste UGC, kann man sagen.
Was man so selbst mit dem iPhone gefilmt hat.
Genau, wir haben das ausgedruckt, haben dann quasi das so bam auf den Tisch knallen lassen, das ausgedruckte PDF, und dann so durchgeblättert. Und dann kam halt am Ende der Call to Action, lad dir jetzt das Paper runter.
Das war schon so, wow.
Wow, guck mal. Und alle waren wirklich begeistert, so, ja, voll die gute Idee, krass, krass. Aber das waren echt die Anfänge. Und das heißt, da hast du langsam verstanden, okay, krass, die Jungs kommen hier mit Feedback und ich soll Varianten bauen. Und dann kamen wir immer mehr zu Rob, haben immer mehr gesagt, ey Rob, wir bräuchten bitte nochmal, dass du einen Call to Action so setzt. Dann kannst du bitte eine andere Hintergrundfarbe nehmen. Und dann hast du langsam verstanden, okay, die Jungs testen und kriegen scheinbar Daten zurück, die denen sagen, ob was funktioniert oder nicht. Ne?
Genau, also weil du sagst Call to Action, ne? Das ist ja ein Standard, aber für mich damals war das so, wow, es muss ein Call to Action. Ja. Also dieser ganze Aufbau von einer, ich sag mal, digitalen Anzeige von Ads, gibt es ja einen Standardaufbau, Elemente, die drin sein müssen.
Ja.
Das war mir ja gar nicht klar zu dem Zeitpunkt. Da bin ich dann erstmal so reingekommen, was rein muss und dann in das ganze Testing, ne? Zu sagen, ey, mal eine andere Buttonfarbe ausprobieren, dass es überhaupt eine Auswirkung gibt, war mir in dem Sinne auch nicht klar, weil ich wusste auch gar nicht, dass man Sachen gegeneinander testen konnte. Also dieses ganze Setup, diese Metriken, die man da bekommt, das war mir alles unklar, aber es war also aus Design-Sicht natürlich mega spannend. Also ein Design so schnell zu testen, die Metriken sich anzuschauen, das war ja damals, wenn man jetzt, sage ich mal, eine Out-of-Home-Kampagne gemacht hat, das ging ja nur über Marktforschung. Das hat Monate wahrscheinlich gedauert. Und dann hat man, wenn dann überhaupt, Infos bekommen. Ja, habe ich gesehen, hat mir gefallen und hat dich das irgendwie beeinflusst.
Ja.
Und das sehen wir ja jetzt quasi instant, solche Metriken. Und das war schon cool. Also, weil ich wusste das vorher alles gar nicht, dass das möglich ist, dass es sowas gibt. Und das hat meine Arbeit auch vom Mindset komplett geändert. Ne? Das ist viel schneller geworden. Also, dass wir Ads erstellen oder auf Metriken reagieren können heute. Ne? Das kann man ja quasi heute sehen, eine Auswertung. Und morgen passen wir Ads an oder machen neue Ads. Wenn man das jetzt mal auf Out of Home denken würde, ist ja gar nicht möglich.
Sag mal, so, wenn man, ich denke manchmal so, gerade bei dir muss es ja noch mal krasser gewesen sein, weil du erstmal das erlebt hast, dass ein Creative nicht funktioniert. Jetzt gibt es aber heute viele Designer, also so, ne, Leute, die da was machen. Wie fühlt sich das an, wenn jemand kommt und sagt, also du hast ja da Arbeit reingesteckt, ne? Und dann kommt jemand und sagt, sorry, passt nicht. Wie war, ich meine, damals die Reaktion, damals war es wahrscheinlich noch krasser, weil du erstellst ein Design, alle sagen, hey, sieht cool aus und früher war die Arbeit für dich damit erledigt und jetzt kommen hier so zwei Jungs und sagen, funktioniert nicht. Heute, glaube ich, bist du, so blöd das klingt, abgestumpfter, weil du weißt, okay, scheiße, dann mache ich hier nochmal 10 andere Varianten, aber früher war es doch bestimmt erstmal kein cooles Gefühl, ne? Also wie fühlt sich das als Designer an, wenn da wirklich Feedback kommt, nee, sorry, funktioniert nicht.
Klar, also damals, sag mal, die Zeit davor, wenn man ein Design gemacht hat und das hat jemandem nicht gefallen, also dem Kunden, ne, dann war das natürlich auch so, schade, das ist ein Dämpfer. Und was sich dann geändert hat bei Performance Marketing, du hast vielleicht ein Design erstellt auf Designrichtlinien und sagst, ja, das sieht gut aus, das könnte funktionieren, aber du bekommst halt wirklich das zahlenbasierte Feedback und siehst, es funktioniert nicht. Das ist halt ein komplett anderes Gefühl.
Ja.
Und was nochmal schlimmer ist, wenn andere Creatives drin sind, sag ich mal, in der Kampagne, die vielleicht weder Designrichtlinien folgen noch irgendwelchen Prinzipien und man sieht, dass die funktionieren, dieses Gefühl.
Ja.
aus der Designperspektive, das war am Anfang, kannst glaube ich so sagen, niederschmetternd. Ja. Das musste man erstmal verdauen, zu sehen, was funktioniert, was wollen die Leute sehen.
Ja.
Und das war ein Prozess von Monaten, kann ich sagen, oder von, wenn nicht, Jahren. Dass man
heute
dass
noch?
Dass man da, ja, heute bin ich wirklich abgestumpft. Ja. Heute ist auch nochmal eine komplett andere Zeit, so diese Nach-TikTok-Zeit oder TikTok-Zeit. Ich würde sagen, das war vorher nochmal alles komplett anders, bevor dieser ganze Videocontent da war oder was heute möglich ist. Aber das zu lernen, dass diese ganzen, ich sag mal so, Designrichtlinien, nachdem man gelernt hat, gearbeitet hat, dass das dann später vielleicht im Performance-Marketing nicht so immer die Rolle gespielt hat. Außer vielleicht, wenn der Kunde das so wollte. Ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ja heute auch noch so, dass viele Kunden, denen ist das wichtig.
Ja.
Und da muss man auch noch danach arbeiten, dass das CI irgendwie rüberkommt. Aber natürlich, die Metriken, die dann rauskommen, ist eine ganz andere Geschichte.
Voll. Willst du was sagen?
Ich wollte nur sagen, also zum einen, da hat man wahrscheinlich teilweise den Glauben an die Menschheit verloren früher. Aber es gab ja auch andersrum positive Erlebnisse. Also ich kann mich noch an einen Case erinnern, wo wir hier Freelancer waren, noch irgendwie nur zu dritt. Und wir diesen einen Online-Shop betreut haben.
Ja.
Und dann haben wir doch reingeguckt und haben dann gesehen, okay, Creative, das Rob gebaut hat, hatte irgendwie, keine Ahnung, 10 Käufe getrieben, ROAS von 5 oder was weiß ich. Und wir haben dir das gesagt. Und das war, glaube ich, für dich auch so dieser.
Hast du auch mal was Schönes, ne? Auch so, ein schönes.
Also, genau. Also mein Design hat gerade Geld generiert, was halt auch nochmal so voll der Effekt ist, ne?
Voll. Zwei Themen. Warte, Messbarkeit und das andere, was ich noch sagen wollte, ist, diese Feedback-Schleifen haben sich ja auch verändert, weil früher hast du gedacht, das ist gut. Dann hat der Kunde gesagt, ja, ist gut und fertig. Und jetzt ist da plötzlich noch eine dritte Komponente. Und deshalb vielleicht nochmal, bei uns steht ja an der Wand ein Zitat von Rob, muss man testen, weil dafür steht Rob halt auch bis heute, dass er sagt, ja, das ist jetzt meine Meinung, dann hast du noch eine Meinung, aber am Ende zählt ja das, was das dritte Feedback und das sind die Daten und deshalb muss man manchmal auch mal etwas testen, wo vielleicht du nicht ganz zu 100% denkst, es funktioniert oder es sieht schön aus, der Kunde sagt, bin mir auch nicht sicher und wenn dann aber das Publikum alle sagen, wir rasten aus, das hat sich ja auch nochmal geändert. Ich glaube, und beziehungsweise leider haben aber viele, wie du sagst, Kunden oder Projekte immer noch nicht dieses Verständnis. Das sagen, ja, aber uns gefällt das nicht. Ja, aber wer seid ihr? Seid ihr die potenziellen Käufer? Das Thema und dann das, was Julian sagt, die Messbarkeit.
Also einmal, was Julian meinte, diese Belohnung, die im Kopf passiert. Ne?
Ist krass.
Das kennt man ja mit allem, sei es jetzt beim Glücksspiel. Überall, du bekommst so eine krasse Belohnung, das motiviert dich dann natürlich auch extrem. Ne? Also
voll.
Selbstverständlich. Und diese Aussage muss man testen, die kam genau auf der Grundlage, was ich vorhin erzählt habe, dieser ganze Prozess, den ich durchgemacht habe, also mit Performance Marketing, dass ich gelernt habe, okay, es gibt die Perspektive vom Kunden, der Kunde meint, was er haben möchte oder was er gut findet, es gibt unsere Meinung als Agentur und dann natürlich immer nochmal diese persönliche Einschätzung, ne? Jeder hat ja so ein anderes Verständnis, was einem gefällt. Ne?
Ja.
Jetzt mal abseits von Dingen, die funktionieren oder Designrichtlinien, hat ja jeder Mensch irgendwie eine eigene Perspektive auf Schönheit, Ästhetik.
Ja.
Ne? Und all diese Sachen kann man nur aus seiner Perspektive sehen, sag ich mal. Aber sobald du die in die große Masse reinwirfst, weißt du eigentlich nicht, was rauskommt.
Richtig.
Weil auch die Erfahrung, also die haben wir oft gemacht bei Kunden zum Beispiel, dass der Kunde sehr sicher war und wusste, was funktioniert und was nicht. Und wir ihn immer wieder vom Gegenteil überzeugen mussten, weil halt die breite Masse, also wir die Daten der breiten Masse bekommen haben und gesehen haben, so sieht's aus, bin ich dann halt irgendwann zu diesem Spruch gekommen, muss man testen.
Ja.
Weil ich halt einfach gemerkt habe, ich selbst kann nicht vorhersagen, ob es funktioniert, weil man muss verschiedene Dinge und Aspekte, die man in eine Ad einbauen kann, aber am Ende des Tages musst du es wirklich ausprobieren.
Ich glaube, das sage ich auch fast in jeder Podcast-Episode. Einer der Hebel 2023 ist zu verstehen, was man testen muss. Und die Unternehmen, haben wir doch so eine Statistik sogar von Meta, ne? Die Unternehmen, die irgendwie 12-mal oder mehr im Jahr testen, sind 30% erfolgreicher als andere Unternehmen. Weil das ist es genau. Diese Denke zu sagen, ich habe jetzt das Perfekte, das ist ja meine Meinung, spielt rein, dann auch die von der Agentur. Es gibt so Aufbauten, keine Ahnung, Hook-Story-Offer, oder dass man auch so sehr viel Werbepsychologie oder Marketingpsychologie mittlerweile reinbringt, was halt immer funktioniert hat. Dennoch kann am Ende was ganz anderes funktionieren. Plus, funktioniert ein Bild besser, funktioniert ein Video besser? Diese ganzen Fragen ist ja immer voll schwer zu beantworten, selbst für uns als Agentur, weil es für jeden Case immer anders ist. Deshalb muss man es halt testen. Okay, das heißt, das Belohnungs finde ich ganz witzig, weil es bei uns tatsächlich, also ich glaube auch im Designteam heute, wenn dann irgendwie vom Kunden Feedback kommt, so in Richtung, ey, richtig geile Werte, keine Ahnung, wir haben jetzt gerade einen Case, wo wir mit TikTok angefangen haben für den Kunden und TikTok generiert bei weitem günstigere Ergebnisse und gute Ergebnisse als LinkedIn im Vergleich. Das fühlt sich richtig geil an, ne? Weil viel, und das vielleicht da der Mut ganz oft fehlt den Kunden, also zum Beispiel eine neue Plattform zu testen oder UGC mal zu testen.
Weil ich weiß noch, um da jetzt vielleicht in der Timeline mal weiterzugehen, als das vor 2 Jahren war das bei uns, glaube ich, als das Thema TikTok Ads UGC bei uns auf der Matte stand und wir das bei Kunden ins Spiel gebracht haben, weiß ich noch, was das für ein Kampf war. Mhm. Wie viele Kunden sich am Anfang, also die konnten sich das nicht vorstellen, das Format. Die haben das nicht gesehen für ihre Brand. Mhm. Und das war echt ein Kampf, das Überzeugungskampf, den Kunden dieses Format zu vermitteln, wo andere schon drauf gesetzt haben und natürlich gut eingefahren haben in der Zeit, weil die Konkurrenz in dem Bereich gab wenig Konkurrenz. Ja. Und also das war sicherlich 1,5 Jahre, also das wissen wir alle, was das für ein Kampf war beim Kunden, das Format zu vermitteln, was ja heute halt ein Standard ist. Oder wir jetzt sogar schon an dem Punkt sind, wo es überlaufen ist, dass viele das Format auch nicht mehr sehen können, vielleicht sogar. Mhm. Und das innerhalb von 2-3 Jahren, sage ich mal. Also Wahnsinn, ne? Wie schnell die Zeit in dem Bereich geht und welche Formate, auch als Designer, ne? Das ist ja ein Videoformat, was ich vorher, ich hatte zwar Videotechnik gelernt und hier und da war ich bei Videoproduktionen dabei, aber das ist ja nicht mehr vergleichbar, wie wir heute User-Generated Content erstellen. Jeder hat ein Smartphone, jeder kann das machen. Die Programme sind for free, CapCut, also jeder kann ordentlich abliefern, ohne dass du dir irgendwelche Tutorials reinziehen musst, ein Adobe-Programm kaufen musst. Es ist eigentlich alles da und du kannst diesen Content erstellen. Also hat sich krass gewandelt. Es ist viel passiert die letzten Jahre. Du musst dir Gedanken machen, wie du schon gesagt hast, Werbepsychologie.
Ja.
Sich ein Storyboard, ein Skript zu überlegen, das hat ja ganz viel damit zu tun, wie eine Ad funktioniert und geht auch in die Richtung Werbepsychologie. Und das war ja vor diesem Videoformat komplett eine andere Geschichte gewesen. Ne? Da haben wir über Buttons geredet, über Buttonfarbe geredet, aber war halt nochmal komplett anders und ist Wahnsinn und ist mega spannend zu sehen, was vielleicht auch als nächstes kommt.
Voll. Sagst du, dass dann wenn jetzt jemand damit anfangen will, sagt, okay, finde ich voll spannend, ich will auch Performance-Creative-Mensch werden, muss er verstehen oder sie verstehen, wie man dann auch mit einem Smartphone umgeht und Videos macht? Also ist das, glaubst du, oder sind das mehrere Disziplinen? Also was glaubst du, wenn jemand wirklich sagt, ja, finde ich geil, ich will auch der nächste Rob werden, was muss die Person machen?
Ja, ich glaube, zum einen glaube ich mal, dass die Generation, die nach mir kam, dass die ja schon damit aufwachsen mit Social Media und mit Smartphones. Ich meine, als wir groß geworden sind, ich weiß noch, das erste iPhone, ich weiß nicht, wie alt ich da war.
Julian kannst du ausklammern, wir beide, ja.
Ja, aber für uns war das ja diese ganze, wir kennen noch diese Nokia-Klötze.
Nokia 6210, mein erstes Handy.
Die hatten nicht mal eine Kamera. Die ganzen Generationen, die jetzt kommen, die wachsen ja direkt mit diesen Kameras auf.
Ja.
Und ich glaube, dass die damit schon umgehen können. Also ich glaube nicht, dass die eine krasse Ausbildung brauchen, um eine Kamera zu bedienen. Ich glaube nicht, dass du denen viel erzählen musst bei Schnittprogrammen, weil die sich viele schon dafür interessieren und das zum Teil die Smartphones von sich aus schon mitbringen. Deswegen denke ich, dieser ganze Aspekt im Doing-Content erstellen, ich glaube, das bringt viele mit und da kann man sicherlich auch denen was zeigen und kann man noch was lernen, aber ich glaube, ein Grundverständnis ist da. Ich glaube, der größte Punkt ist einfach ein Verständnis, wie Ads funktionieren, wie sind Ads aufgebaut, Storyboards zu erstellen, so ein bisschen Werbepsychologie. Aber dieses reine Grundverständnis, ich sag mal, für die Technik, das ist bei den jüngeren Generationen, das ist da.
Voll. Eine Sache noch, würdest du empfehlen, weil ich gerade darüber nachgedacht habe, du hast alles aufgezählt, was man so mitbringen muss oder für was man sich interessieren muss. Was ist denn mit der Plattform selber? Also wenn jetzt jemand wirklich sagt, ich will Performance-Designer werden, muss er nicht dann auch oder sie TikTok sich zumindest installieren und da mal ein bisschen durchsuchten?
Auf jeden Fall. Also ich denke, wenn man TikTok gar nicht kennt oder Instagram oder Facebook, was ich jetzt auch nicht, also ich kann es mir nicht vorstellen bei der jüngeren Generation, also Leute, die jetzt Mitte 20 sind, es wäre vielleicht auch mal interessant, da draußen zu wissen, wie viele Leute das überhaupt nicht nutzen, boykottieren oder etc. Aber zu deiner Frage zurückzukommen, ein Grundverständnis muss da sein. Und es hilft natürlich enorm, da aktiv zu sein, neue Trends auch zu entdecken. Ne? Also jeder weiß, bei TikTok geht man auf Trends, kopiert Formate, um die in Ads umzumünzen. Und das hilft natürlich enorm, wenn man da up-to-date ist, neue Dinge erkennt, um auch neue Formate auszuprobieren für Ads. Ne? Das ist ja immer dieser Vorteil für eine Agentur, wenn du Leute hast, die da aktiv sind, fit sind um neue Arten oder Konzepte von Ads zu generieren, um da vielleicht so diesen Wettbewerbsvorteil auch zu haben.
Ich fand das ganz interessant, weil ich habe vorgestern mit jemandem gesprochen und der meinte, ja, aber will man, dass seine Ad dann auf irgendeinen Trend aufspringt? Ich meinte, jetzt gerade ja. Vielleicht hätte man früher noch gesagt, oh, guck mal, die kopieren nur, aber jetzt würde man sagen, so, und man stellt diese Frage, glaube ich, nicht mal, wenn man TikTok konsumiert, weil wenn man selber TikTok konsumiert, dann weiß man, Julian Tube Girl, dann guckst du einmal, dann suchtest du 10 andere Tube Girls, weil das so funktioniert.
Also das hinterfragt ja keiner mehr, ob es eine Kopie ist. Darum geht es ja echt überhaupt nicht mehr. Ne?
Und das, glaube ich, das ist deshalb wichtig, weil ich glaube, diese Frage stellst du, weil du selber TikTok nicht nutzt. Würdest du TikTok nutzen, würdest du das sogar feiern, dass dann noch jemand das kopiert und noch die nächste Firma springt drauf auf. Und wisst ihr noch das mit der Katze? Diese, die dann hinter dem Gebäude immer hervorkam. Alle haben es gemacht und bei allen hat es funktioniert. Warum? Weil man immer sehen wollte, ah, was machen die denn? Aha, wie nutzen die das mit der Katze? Und was ist deren Spruch?
Es ging ja sogar so weit, um da kurz einzuhaken, dass TikTok-Formate wie Trends, die sind ja, waren erst auf der Plattform, ne, wurden kopiert zu Ads und sind dann noch übergesprungen auf andere Formate. Mhm. Also man hat ja im TV das Hochformat gesehen und es wurden Trends kopiert und auch auf YouTube hat man das gesehen. Also so weit ist das exploriert, sage ich mal, dass man das überall gesehen hat, weil es funktioniert hat und keiner hat es hinterfragt, ob es eine Kopie ist. Nee.
Kurz eine Sache will ich anreißen oder auch schon mal spoilern. Wir, Rob und ich waren im OMR-Podcast bei dem guten Roll vom OMR-Education-Podcast und haben über Brand-UGC gesprochen, weil du vorhin noch gesagt hast, auch selbst das UGC hat sich, merken wir jetzt schon, auch schon wieder verändert. Kannst du es ganz kurz anreißen?
Genau, ich möchte da eigentlich nicht zu viel zu erzählen, um den Podcast, also damit die Hörer noch Bock haben, sich den auch reinzuziehen. Deswegen,
aber hört ich meine, der geht ja eine halbe Stunde, reden wir nur über Brand UGC.
Genau, aber ich habe das ja vorhin schon kurz angerissen. Also ich habe das Gefühl, und da rede ich auch darüber, dass der Markt so auch so ein bisschen übersättigt ist. Ne? Mhm. Viele sind auf den Zug UGC aufgesprungen. Das heißt, man bekommt da auch sehr viel in den Feed rein von dieser Art von Anzeigen. Und wie ich schon gesagt habe, man muss sich immer was Neues überlegen, weil sich solche Formate natürlich auch weiterentwickeln. Und was wir rausgefunden haben, dass wir so ein Mix-Content erstellt haben, also quasi Footage von einer Brand, die schon sehr CI-lastig ist und hochproduziert, die haben wir kombiniert mit diesem UGC-Format. Mhm. Und was wir da rausgefunden haben, das erfahrt ihr in dem Podcast. Ja,
richtig, sonst killt uns Rolf, sagt, was macht ihr da?
Ja, auch so, also ich finde auch immer, wenn man so an TikTok denkt, früher hat man gesagt, okay, TikTok ist UGC, aber es ist ja auch irgendwie gar nicht mehr so, ne? Also weil durch die ganzen Creator und Personen, die irgendwie zu Creatern werden, weil sie halt so ihren eigenen Stil irgendwie reinbringen, das hat ja nichts mit UGC zu tun. Also
nee, TikTok wird immer erwachsener von den Inhalten her. Also ich finde es so interessant, weil wenn Leute mir sagen, nee, ich habe kein TikTok, das ist doch Quatsch, das sind doch nur, ist doch nur für Kinder. Sag ich den Leuten, nee, ich konsumiere meine Nachrichten aktuell. Ich gucke keinen Fernseher mehr, ich informiere mich gerade über TikTok, bilde mich weiter über TikTok, werde dort auf dem neuesten Stand gehalten und die Inhalte werden immer hochwertiger. Also, ne, das merke ich selber. Voll. Also TikTok wird erwachsener, die Zielgruppe, die TikTok nutzt, wird immer erwachsener. Das heißt, auch UGC wird erwachsener, so blöd es klingt. Ne? Also UGC ist auch nicht mehr das, was es vor ein, zwei Jahren war. Das muss man, glaube ich.
Definitiv. Also ich denke, dass jeder Content finden kann, der einem gefällt, mittlerweile auch auf TikTok.
Also voll. Also
ich bin ja selber auch großer Fan von YouTube hier in der Runde, einer der wenigen bei uns.
Nee, aber YouTube, YouTube Shorts oder also überhaupt YouTube auch?
YouTube generell und da findet sich ja auch extrem viel Content für jeden, der sich interessiert, auch längere Content. Aber ich muss auch sagen, dass ich gerade bei den TikTok-Live-Formaten gerne mal vorbeischaue, als großer ASMR-Fan. Gibt es ja auch sehr viele Live-Formate, die ich dann abends zum Abschalten mir mal reinziehe. Und ja, ich denke, dass mittlerweile echt für jede Zielgruppe Content auf TikTok bereitsteht.
Total. Also das war mein absoluter Lieblingspodcast. Aber wir sind noch nicht am Ende.
Yes.
Wir haben jetzt noch unsere Lieblingsrubrik. Wem muss man wo folgen? Robertus, wem muss man wo folgen?
Wie schon angesprochen, ich würde euch jetzt mal YouTube-Formate empfehlen und habe mir zwei Dinge überlegt. Den einen kennen vielleicht da draußen schon viele, der nennt sich Christian Solmecke. Das ist so eine Anwaltskanzlei aus Köln, glaube ich. Und die machen richtig viel Content auf YouTube und mega interessant. Also so wirklich Themen, digitale Themen, die ich sag mal jetzt auf Rechtsbasis Leute interessiert, da findet man Antworten auch zu aktuellen Themen.
Ist er nicht selber auch in einem Rechtsstreit, genau wegen seinen Videos?
Ich weiß nicht, ja, doch, stimmt.
Wenn es der ist, weiß ich, habe ich irgendwie auch
mitbekommen. Ich meine, der ist, glaube ich, in Deutschland der bekannteste Account in die Richtung, also was so Kanzleien angeht. Und cool. Die haben sich richtig gemacht die letzten Jahre. Und da sind wirklich wöchentlich richtig spannende Themen dabei. Deswegen, den kann ich nur empfehlen. Mhm. Schaut da gerne mal vorbei.
Nice.
Und ansonsten, das ist jetzt ein bisschen random, aber ich fand es sehr cool. Eine YouTuberin, die öffnet Kalender, weil jetzt ja Weihnachten vor der Tür steht, die öffnet Kalender, also die testet die und für diejenigen unter euch da draußen, die vielleicht schon einen Kalender suchen, schaut mal bei dem Kanal vorbei, die packt Kalender aus, macht das richtig Adventskalender
meinst du?
Genau, Adventskalender. Malwanne. Die macht das richtig gut. Die Videos sind auch richtig cool geschnitten mit Memes zwischendurch. Also sehr unterhaltsam. Mhm. Und ja, wer Inspiration braucht für ein Weihnachtskalender, für Freundin, Freund etc., schaut gerne mal vorbei.
Und bewertet sie die auch? Oder?
Genau, die bewertet die Produkte, die sagt die Preise an. Geil. Also ob sich das lohnt. Ne? Weihnachtskalender oder Adventskalender werden ja oftmals günstiger verkauft. Mhm. Aber die Preise wird ja so verkauft, dass die einen höheren Wert haben, der Preise. Und das untersucht die da alles. Aber cool. Die macht das sehr cool. Und ja.
Nice.
Mega.
Willst du weitermachen?
Yes. Ich habe Liam Carpenter auf TikTok. Wenn man sich mal so ein bisschen über deutsche Kultur und Gesellschaft lustig machen will, der hat angefangen mit diesem In Germany We Don't Say.
Das kennt man, ne? Natürlich, liebe ich.
Und macht aber jetzt auch ganz viele andere, also super coole, witzige Clips. Und ist übelst durch die Decke gegangen. 2 Millionen Follower hat der jetzt oder so.
Krass.
Also, ja, sehr witzig.
Kann man sich reinziehen. Ich habe was nicht so Spannendes. Ich habe einfach den CEO von Instagram, natürlich auf Instagram folgen, aber gar nicht nur ihm folgen, sondern seinem Broadcast-Channel, weil er da halt immer droppt so die neuesten Tests. So, was testen wir jetzt gerade in welchen Ländern? So, was testen sie denn jetzt wieder? Die testen jetzt, dass du in den Notes eine Sprachnachricht, ein Mini-Video von dir quasi reinpacken kannst. Davor ein anderer Test mit Umfragen in Kommentaren und das siehst du dann immer meistens in so einer kleinen Vorschau schon und ist eigentlich ganz cool, dass du dann als einer der Ersten dann sofort siehst, ah cool, das wird jetzt getestet, mega spannend, in den und den Ländern, wann kommt es nach Deutschland? Also dem guten Adam Mosseri, wie auch immer, selber folgen auf Instagram und seinem IG Updates Broadcast Channel.
Mega.
Das war's. Leute, absolut krasseste Folge, die können wir auf gar keinen Fall toppen, aber wir versuchen es dennoch.
Und wer noch mehr zu UGC und Rob wissen will, einfach OMR Education Podcast reinhören.
Genau.
Und genau, abseits davon, wer uns noch nicht folgt, wir sind auf Instagram, yes. TikTok,
YouTube, überall.
Liked, kommentiert.
Macht das Herzwerk.
Genau. Also wir sind
das Herzwerk, das Plus weg. Und gerne auch den Podcast bei Spotify, iTunes liken.
Das wäre ganz nett. Und nochmal vielleicht bewerten, würden wir uns auch freuen. Wir haben noch nie dazu aufgerufen.
Doch, ich glaube schon.
Ah, okay. Scheiße.
Ein, zweimal.
Cool.
Aber so sind wir ja nicht, ne?
Also, nö.
Aber wir freuen uns.
Also das machen ja alle und man kann man darüber reden, man muss dazu aufrufen, weil sonst macht es halt auch keiner. Und ich finde das auch gar nicht schlimm. Und es ist ja cool, Feedback zu bekommen, weil jeder mag Feedback oder Kritik, damit wir vielleicht auch an Sachen arbeiten. Ja. Deswegen haut
das
in die Tasche.
Das Schöne ist, damit schließt sich der Kreis, weil Rob hat gelernt, was ein Call to Action ist vor ein paar Jahren. Und jetzt sagt, das ist wichtig, das macht man so. Man muss ein Call to Action setzen.
Voll. Und auch immer Fragen und Inputs, wenn ihr irgendwas Bestimmtes im Podcast beantwortet haben, Themen haben wollt, auch einfach bei Instagram zum Beispiel DM uns droppen.
Dropped.
In die DM sliden.
Sehr cool.
Ja, Mann.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Yes. Rob, vielen Dank, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Mega.
Bis bald.
Wir freuen uns.
Ciao. Tschö.